Wer den Predigtext mitlesen möchte, der steht im 1. Petrus, Vers 5, und zwar den zweiten Teil von Vers 5 und Vers 6. Alle aber miteinander haltet fest an der Demut, denn Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Und ich finde es quasi fast schon ein Beweis von Gottes Humor, dass ich eine Predigt über Demut halten soll. Weil was ich wirklich festgestellt habe, das ist mir so vor ein paar Wochen wirklich richtig aufgegangen, dass ich ein echtes Problem mit Stolz habe. Nicht, dass ich denke, ich bin der tolle Hecht, aber ich habe mich ertappt in einer Situation, wo ich dachte, meine Güte, das versuchst du doch schon seit Jahren, an dem Punkt durchzudringen und das zu schaffen und selber zu schaffen und wirklich aus eigener Kraft zu schaffen und die Dinge unter die Füße zu kriegen, damit du hinterher sagen kannst, toll gemacht, du hast es geschafft, du hast es geschafft. Und ich war in der Situation, weil es wirklich etwas war, wo ich merkte, ich komme da nicht weiter. Ich war bei Friedemann, habe mit ihm drüber gesprochen und Gott hat mir in dem Moment gezeigt, du bist ein alter Rebell. Du möchtest nicht an meine Hand gehen. Und ich habe wirklich Gedanken in mir gehabt, wo ich dachte, meine Güte, nein, will ich tatsächlich nicht. Ich will nicht an der kurzen Leine Gottes laufen, ich will es selber schaffen. Und war erschrocken, wie stolz ich in dem Moment war und wie stolz ich bin. Ich dachte, ich hätte das Thema zu einem guten Teil abgehakt. Nein, habe ich nicht. Und deswegen, wenn man über Demut predigt, muss man natürlich auch über das Gegenteil reden, über den Stolz. Und mir ist aufgegangen, dass Stolz eines der Dinge ist, die Gott wirklich total hasst und verabscheut. Wisst ihr, der Ursprung der Sünde, der kam daher, dass eines der gewaltigsten und großartigsten Geschöpfe Gottes, ein Engel prächtiger, als man ihn sich vorstellen kann, sagte, das reicht mir nicht. Ich will mich auf den Thron Gottes setzen. Satan ist der Ursprung von Stolz. Und wir alle sind damit reingenommen. Lasst uns ein bisschen, also die Begriffe, den Begriff Stolz habe ich damit, glaube ich, gut umrissen. Jedem ist klar, was das ist. Wenn wir versuchen, sagen, wir schaffen es alleine. Wir sind stark genug, wir sind toll genug, wir kriegen das hin. Und dann gibt es natürlich noch das Gegenstück, Demut. Und es gibt echte Demut und es gibt falsche Demut. Und ich habe viel in christlichen Kreisen falsche Demut gesehen. Herr, ich bin ja so ein Wurm. Ich bin ja so klein, ich kann nichts. Du bist so groß und ich bin so klein. Ich bin echt ein armer Sünder, Herr. Das stimmt ja. Aber die falsche Demut ist, dass wir uns klein machen, uns erniedrigen, unseren Wert, den Gott uns beimisst, herabmindern, dass wir uns kriecherisch geben, dass wir sagen, wir können nichts, wir sind unwürdig. Das ist so eine Regenwurm-Mentalität. Ich glaube, selbst ein Regenwurm hat mehr Wert in dem Gefühl, wenn er ein Gefühl hat, als wir, wenn wir sagen, wir sind so klein, wir sind so niedrig. Und es gibt viele, die halten das für Demut. Obwohl es gar keine ist. Sondern viel schlimmer, wir würdigen damit ja Gott sogar herab. Sagen, wir können nichts. Und dann sagt Gott, wie, du kannst nichts? Ich habe dir Gaben gegeben. Ich habe dich befähigt. Wie kannst du sagen, du kannst nichts? Was ist Demut wirklich? Ich habe eine Definition, ich erhebe nicht den Anspruch darauf, dass sie vollkommen ist. Demut ist, anzuerkennen, wer man ist, was man kann und was nicht. Demut ist zu begreifen, dass ich aus eigener Kraft nicht zustande bringe, was in der Ewigkeit Bestand hat. Und dass ich meinen Platz in diesem Universum kenne. Gott ist groß und ich bin Mensch. Ich bin nicht klein, ich bin nicht niedrig, aber ich werde auch niemals von ihm unabhängig sein können und was vollbringen können, was in der Ewigkeit Bestand hat, wo ich sagen kann, das habe ich geschaffen, sondern alles, was dort in der Ewigkeit besteht, besteht durch Gott. Interessant ist natürlich, wenn es dann ans Eingemachte geht. Und deswegen habe ich ein paar kleine Fragen mitgebracht. Sind wir hochmütig? Sind wir stolz? Wir machen den Test. Hört gut zu und macht für euch, ich erwarte nicht, dass irgendjemand seine Hand hebt und sagt, jo, bin ich. Aber macht für euch innerlich mal den Test. Suchst du nach großer Aufmerksamkeit von Menschen? Kennt ihr das? Es gibt Leute, die kommen hin und die zeigen überdeutlich, wenn es ihnen schlecht geht. Oh, jammer, jammer. Oh, mir geht's so schlecht. Ich habe so viel geschuftet diese Woche. Oh, oh. Und jammern, dass jeder weiß, was sie alles getan haben. Ja, die suchen nach Aufmerksamkeit. Kann man irgendwo verstehen. Sie jammern, damit sie beachtet werden. Oder es gibt Leute, stell dir vor, du stehst gerade zu zweit irgendwo, die schaffen es, sich in ein laufendes Gespräch zwischen dir und der anderen Person einzuschalten und bums, innerhalb 30 Sekunden ist das Thema bei ihnen. Und sie reden über sich, was sie erlebt haben, was sie denken, was sie davon halten, wofür ihr gerade geredet habt. Suchst du nach großer Aufmerksamkeit von Menschen? Wirst du neidisch, wenn andere Leute als du selbst erfolgreich sind und kritisierst du sie dann oder redest schlecht über sie? Es gibt das ja so, dass man das nicht ab kann, wenn man denkt, man selber ist eigentlich ein ganz toller Hecht, dass es da jemand gibt, der ist noch ein tollerer Hecht. Ich kann gar nicht glauben, dass der diese Position bekommen hat, dass der diese Aufgabe jetzt macht. Das ist nicht fair. Oder man denkt dann leise, ich kann das viel besser eigentlich als diese Person. Und dann kommt es so vor, dass man das dann auch laut herumtritt. Ich sag mal, guck mal, der macht jetzt den Job, der ist vorne im Lobpreis. Verstehst du warum? Der ist erst seit einem Jahr Christ und der kann die Akkorde auch gar nicht richtig greifen. Also ich hätte den ja und so weiter. Ich spare euch das Nähere. Wir gehen zur nächsten Frage. Musst du immer Gewinner sein? Kannst du schlecht verlieren? Schummelst du vielleicht sogar bei Spieleabenden, obwohl es da um nichts und um gar nichts geht? Bist du sauer, wenn du verlierst? Ich kann mich erinnern, ich mag 5 gewesen sein, wir waren in Dänemark mit meiner Familie und wir spielten, Mensch, ärgere dich nicht. Und ich war dabei, gerade richtig abzulosen. Ich war am Verlieren und ich war so stinkesauer. Ich habe das Brett hochgeschmissen, alles durcheinander, bin aus dem Raum gegangen und habe allen das Spiel verdorben, weil ich konnte nicht verlieren. Als Kinder waren wir vielleicht mehr oder weniger alle mal an dem Punkt. Es gibt Leute, die lassen das nicht hinter sich. Die sind auch heute noch so. Lügst du, ist die 4. Frage, um besser dazustehen. Es gibt natürlich so Lebenssituationen, da ist es, wenn wir die Wahrheit sagen, so, dass wir in einem schlechten Licht dastehen. Wir wollen aber in einem guten Licht stehen, also benutzen wir eine Ausrede oder eine Lüge. Ein Beispiel live und von heute nicht ganz, aber es hätte so sein können. Ich habe mich heute daran gewagt, an euren Knöpfen am Technikpult zu drehen, weil ich gerade bei uns in die Technik eingestiegen bin. Das hätte auch in die Hose gehen können. Und stell dir vor, das wäre alles verdreht, verdraddelt und alles nur noch ein ganz schlechter Soundmix. Und ich hätte gesagt, wenn jemand mich anspricht, ich habe keine Ahnung, warum das so ist. Keine Ahnung, warum das... Ich habe da nichts gemacht. Ja? Oder vielleicht ist euer Pult da nicht so ganz, also irgendwie. Ich suche nach einer Ausrede oder einer Lüge, weil ich sonst schlecht dastehe. Fällt es dir schwer, Fehler zuzugeben? Das ist doch auch ein schöner Punkt. Jeder von uns kennt das. Es gibt Situationen, du bist dabei, was zu machen und bums, es funktioniert nicht. Und ich weiß, bei mir zu Hause früher in meiner Familie, bei meinen Eltern war das so, wenn ich einen Fehler zugegeben habe und sage, ich habe was verbockt, Kopf ab, verbal. Das gab richtig Ärger. Und darum fiel mir das nie leicht, fällt es mir bis heute nicht wirklich, zu sagen, sorry, ich hab's versaut. Es tut mir leid, es war meine Schuld. Ich vermute, ihr kennt das. Der eine mehr, der andere weniger. Oder wirst du vielleicht ärgerlich, wenn die Leute nicht sehen, was du getan hast und dich nicht gebührend dafür loben? Du hast dich aufgerieben für die Gemeinde. Du hast geputzt, du hast Zeit investiert, du hast das gemacht und jenes gemacht und dies noch getan. Und keiner sagt, wow, das ist aber super ordentlich, toll, sauber. Nein, womöglich sagt noch jemand, also hier müsste mal wieder geputzt werden. Ja, und du denkst nur, ah, oh, sieht keiner. Keiner sagt Danke. Keiner kümmert sich. Und ich habe doch, keiner sieht mich. Oder denkst du, letzte Frage, ganz tief in dir, dass du eigentlich eine ganz anständige Person bist. Auf jeden Fall aber besser als so mancher Christ, den du kennst, weil du diese oder jene Sünden, die er oder sie begeht, nicht tust. Wir fassen zusammen. Wenn du einer Frage oder mehreren, aber eine reicht schon, von 1 bis 7 zustimmen konntest, dann bist du stolz. Wenn du bei keiner Frage zustimmen konntest, bist du sehr stolz. Und wir sind einfach so von unserer gefallenen Natur her. Die ist ja eigentlich abgetan, aber wir fallen da ja immer mal wieder rein, dass wir gerne groß rauskommen wollen. Wir möchten selber gut dastehen. Wir müssen selber, möchten selber was werden. Wir möchten uns gerne auf die Schulter klopfen, Ehre und Anerkennung haben. Und unser ewig hungriges Ego mag das nicht, wenn jemand noch über ihm steht. Unser alter Adam, unsere alte Eva wollen nicht beherrscht werden, sondern selber herrschen. Wir hätten gerne eine höhere Stellung, höhere Macht, mehr Anerkennung, mehr Lob, mehr Beachtung. Und dann ist es so, das treibt in christlichen Kreisen manchmal seltsame Blüten. Manche Leute tragen ihre vermeintliche Demut vor sich her und lassen jeden, der es hören will und auch die, die es nicht hören wollen, wissen, wie demütig sie doch sind und was sie alles für den Herrn auf sich nehmen und wo sie sich selber zurücknehmen, damit er zur Geltung kommt. Sie sind wie die Menschen, von denen Jesus spricht, die beim Fasten ein möglichst saures Gesicht machen, damit jeder sieht, dass sie fasten und schwer beeindruckt ist von ihrer Geistlichkeit. Ich bringe euch mal ein Gegenbeispiel. Wer von euch kennt den Namen Bill Hybels? Das ist jetzt schon eine halbe Ewigkeit hergefühlt. Da war in Hamburg Anfang der 90er Kirchentag. Da gab es auch eine Veranstaltung oder ein paar aus der frommen Ecke zu all dem ganzen liberalen Kram, den man sich nicht antun muss. Und es war eine Veranstaltung mit Bill Hybels in der Wandsbeker Sporthalle. Und ich weiß auch nicht mehr, worüber er sprach, aber ich kann mich an eins erinnern. Das, was er gesagt hat, war so dermaßen gut. Es hat mich voll beeindruckt. Aber er hätte neben mir an der Haltestelle stehen können nach der Veranstaltung. Und ich hätte ihn vielleicht gefragt, Mensch, waren Sie auch gerade bei der Veranstaltung von Bill Hybels? Das war ja so genial. Weil er aus sich nichts gemacht hat. Die Botschaft war da, Bill Hybels war da. Er ist hinter seiner Botschaft zurückgetreten. Das war Demut. Das war Demut. Er hat sich nichts daraus gemacht, dass er die Ehre bekommt, dass er im Vordergrund steht. Es gibt auch eine mögliche Praxis in christlichen Kreisen, sowas über Gebete auszudrücken. Die berühmte Gebetsmissbrauchsstrategie. Herr, du weißt, was ich alles für dich tue und so weiter und so weiter. Das Ziel ist, dass Menschen beeindruckt sind und man im Grunde kann man sich auch ein Plakat mit seinen guten Taten umbinden und damit in den Gottesdienst kommen. Und deswegen sage ich falsche Demut. Dieses, Herr, du weißt ja, was ich alles für dich tue. Herr, ich nehme mich so zurück. Herr, du sollst ja zur Geltung kommen und alle gucken, beeindruckt. Ist nichts anderes als Stolz. Falsche Demut ist nichts anderes als Stolz, der sich versucht, als Demut zu maskieren. Und Petrus sagt in dem Text, den wir gelesen haben, Gott widersteht den Hochmütigen. Das heißt, er lässt sie auflaufen. Er wird sie stoppen oder in die Sackgasse rennen lassen oder in die Irre rennen lassen, wenn sie versuchen, aus eigener Kraft Dinge zu bewältigen, um sich hinterher auf die Schulter zu klopfen, eben weil sie Gott ausklammern. Bei den Christen, die stolz sind, wird er besonders dafür sorgen, dass sie den Widerstand Gottes merken. Denn Gottes Ziel ist, dass wir näher an ihn herankommen und nicht, dass wir möglichst viel machen aus eigener Kraft, um dazustehen. Ihr habt bestimmt schon mal so der eine oder andere, ohne jetzt Namen zu nennen, christliche, amerikanische Fernsehevangelisten gesehen. Ja? Heilungsprediger. Ich will niemanden genau nennen, weil ich mir immer nicht sicher sein kann, wie weit diese Menschen wirklich an Gott dran sind oder nicht. Da möchte ich mir kein Urteil drüber bilden. Aber ich weiß, dass es das gibt, dass Leute da sind, die machen einen riesen Aufwand. Viel Bohai, es kracht und rauscht ganz mächtig, es raucht, es ist super. Alle denken, boah, was geht denn da ab? Und sie investieren ganz viel an Zeit und Kraft, um möglichst gut dazustehen. Und am Ende kommt raus, dass es dann vom Technikteam an die Veranstalter der Halle die Aufforderung gibt, an einer bestimmten Stelle die Klimaanlage höher zu drehen, damit es auch so aussieht und sich anfühlt, als weht der Geist Gottes dort. Und es wird dann entsprechend darauf eingegangen. Das sind die christlichen Stars und manche werden auch zu solchen gemacht, ohne dass sie es wollen. Und es gibt eben manche, die sich selber dazu machen. Und ich frage mich dann manchmal, wie viel steht eigentlich dahinter? Und wie viel davon geschieht aus Stolz und weil man bewundert werden will. Aber wie gesagt, aus eigener Kraft werden wir nichts zustande bringen, was Ewigkeit Bestand hat. Denn Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Und wenn wir anerkennen, dass wir nichts können ohne Gott, und wenn wir uns an ihm festhalten und wirklich sagen, Herr, es ist okay, an deiner Hand zu gehen. Das ist keine Leine, die mich fesselt, sondern deine Nähe ist gut für mich. Dann wird er Gnade geben, dass uns die Dinge, die er uns aufträgt, gelingen. Und im besten Fall bleiben wir dann auch demütig und Gott segnet das, weil wir wissen, ich war das nicht. Und alles, was wir aus ihm heraus tun und aus seiner Kraft, weil wir das eben anerkennen, dass wir abhängig sind von ihm, ich gehe davon aus, er wird es gelingen lassen. Und es gibt deswegen einen Zusammenhang zwischen wirklicher Demut und geistlicher Vollmacht. So steht in dem Text als letzte Zeile, so demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Wir sollen uns nicht demütigen, weil Gott uns möglichst klein halten will. Daran hat er gar kein Interesse. Er möchte nur, dass wir abhängig sind von ihm, damit wir unabhängig sind vom Lob oder der Kritik von Menschen und dass wir unseren Wert nicht daraus ziehen, ob jemand uns beachtet, ob jemand sieht, was wir tun, ob Menschen uns lieben und so weiter. Wenn wir anerkennen, er ist alles und wir sind begrenzte Menschen und wir anerkennen, wir können nichts ohne ihn, dann wird er uns erhöhen zu seiner Zeit. Nicht wir selbst erhöhen uns. Das ist das, wenn wir stolz sind. Wenn wir sagen wollen, guck mal, ich toller Hecht. Seht, was ich alles kann. Seht, was ich alles habe. Das ist Selbsterhöhung. Aber die Zusage ist, Gott wird uns erhöhen. Das heißt nicht, oder im Endeffekt heißt das, wenn wir demütig sind, dann können wir wahre Größe bekommen. Und zwar Größe von Gott. Er wird uns erhöhen, wann es dran ist. Und die Frage ist, was heißt denn erhöhen in dem Zusammenhang? Und ich glaube, Gott sucht nach Menschen, die sich von ihm abhängig machen und die demütig anerkennen, dass sie ihn brauchen, dass sie ohne ihn nichts können, nichts bewegen und nichts zustande bekommen. Er sucht nach Menschen, die sagen, meine Hände sind leer. Ich brauche dich, ich bin bedürftig. Und mit solchen Menschen hat Gott Großes vor. Denn solchen Menschen kann er seine Pläne anvertrauen. Wenn jemand wirklich weiß, ich kann aus mir heraus nichts, aber Gott kann, dann kann er Leuten große Dinge wie zum Beispiel Heilungsgaben anvertrauen, Prophetie oder Wundertaten. Weil die werden nicht sagen, oder hoffentlich nicht sagen, mit einer geringeren Wahrscheinlichkeit zumindest, sie werden nicht sagen, hey, guck mich an, ich toller Hecht. Es gab eine Zeit lang, in den 50er Jahren in den USA gab es eine sogenannte Heilungsbewegung. Da gab es Heilungsevangelisten, die sind auch so von Stadt zu Stadt zeltmäßig losgezogen. Manche davon haben wirklich erstaunliche Dinge vollbracht. Leute sind aus den Rollstühlen aufgestanden, da sind wirklich große Dinge passiert. Aber viele von diesen Menschen waren charakterlich nicht an dem Punkt, diesen Dienst zu tragen. Und sie sind von Gott abgefallen, weil sie stolz wurden. Und das ist wirklich etwas, was ein großer Jammer ist. Denn wenn sie an dem Punkt gewesen wären, zu wissen, ich hab das nicht aus mir heraus und Gott hat mich nicht gesegnet, weil ich so ein toller Hecht bin und deswegen gebraucht er mich, weil ich so ein cooler Typ bin, sondern wenn sie anerkannt hätten, Gott hat die Gabe verteilt, wie er will und er hat nun zufällig mich auserwählt und ich kann da gar nichts führen, das ist einfach nur ein Geschenk. Vielleicht würden manche von ihnen noch heute ihren Dienst ausüben, beziehungsweise hätten andere sehr weit damit beeinflusst. Gott möchte uns nicht klein halten, das sagte ich schon, sondern nur unabhängig, nur abhängig von ihm, damit wir unabhängig sind von dem, was andere von uns denken. Und damit er Leute hat, die er gebrauchen kann, Großes zu tun, durch die er übernatürlich wirken kann. Mit dem Ziel, dass Menschen zum Glauben finden. Den Stolzen und Hochmütigen wird er diese Spezialaufträge nicht anvertrauen. Gottes Kommando-Spezialkräfte, das sind die, die sich unter Gottes gewaltiger Hand demütigen. Und die Frage ist, möchtest du dazugehören? Dann demütige dich. Frage, wie mache ich das? Wie demütige ich mich denn eigentlich wirklich? Wie kann man das denn machen? Ein Satz, den ich aus einer Predigt entliehen habe, wenn du demütig werden willst, weil du merkst, dass du noch stolz bist, dann darfst du vor allem nicht daran denken, dass du demütig werden willst. Warum? Ich will demütig werden. Ich, dann geht's nämlich um dich. Dann bist du wieder bei dir selber. Und dann wird aus der ganzen Geschichte gar nichts. Denn da ist die Gefahr des Stolzes schon wieder. Und da, dass man dann diese falsche Demut entwickelt, indem man sich abrackert und anstrengt und versucht, sich klein zu machen. Nein, wenn du demütig werden willst, schau auf Jesus. Und nur auf ihn. Such seine Nähe und vertrau ihm, er liebt dich so sehr, dann kannst du dich unter seine Leitung stellen. Er wird dich nie ins offene Messer laufen lassen. Und wenn du glaubst und verstehst, dass Gott dich liebt, dann kannst du dich leicht vor ihm demütigen. Denn er ist für dich. Also schau auf ihn und nicht darauf, dass du demütig werden willst. Die wirklich demütigen Menschen, die merken meist gar nicht, dass sie demütig sind. Sie sind es einfach, weil sie sich an Jesus klammern, weil sie sich an ihn anheften, weil sie an seine Hand gehen und sich über Demut und demütig werden, keine großen Gedanken machen. Deswegen kann Gott sie großartig gebrauchen. Und ich für meinen Teil, ich möchte dazugehören und lernen, wirklich demütig zu sein und nah an Jesus dran zu sein, sodass er seine tiefsten Gedanken mit mir teilen kann und er zu seiner Zeit mich erhöhen kann, wenn er das möchte, wann und wie er will. Und meine Sehnsucht ist, dass immer mehr Christen so werden, dass Gott ihnen Dinge anvertrauen kann, die so groß sind, dass sie wissen, sie werden es aus eigener Kraft niemals schaffen, das zu vollbringen, sondern nur durch Gott, wenn sie an seine Hand laufen und ganz dicht an ihm dran sind. Und die Perspektive, denn es muss ja auch eine Perspektive geben, wozu das Ganze gut sein soll, außer für uns selbst und unsere Beziehung zu Gott, ist, wenn wir so werden, wenn wir immer mehr so werden, dann werden sich die Gemeinden in Deutschland verändern. Auch diese Gemeinde, jede Gemeinde, die das versucht, wir werden mehr Strahlkraft bekommen. Und wir werden eine Strahlkraft bekommen, dass die Leute sagen, was ist denn da los? Da ist doch was. Da ist doch irgendwas anders als sonst drumherum. Sie werden Gottes Herrlichkeit sehen, obwohl sie vielleicht nicht verstehen, was es ist, aber es wird sie anziehen. Und es wird sie total faszinieren. Und die Leute werden kommen, wenn sie erleben, wie wir untereinander demütig miteinander umgehen und wie wir selber auch eine Haltung der Demut in unserer Beziehung zu Gott haben. Sie können es nicht fassen, was es ist, aber sie spüren's. Und wenn wir zur Seite treten und Gott seine Pläne verwirklichen lassen, dann wird das so sein. Dann werden die Leute das spüren, sie werden es sehen und sie werden kommen. Und ich möchte dabei sein. Ich hoffe, ihr auch. Amen.